Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Poff.
Mach bloß nicht das gleiche wie letztes Mal.
Wie geht es dir, Walter?
How are you, Walter?
Mir geht es gut. Also, wir müssen über dieses Thema sprechen. Fangen wir an.
Hast du es eilig?
Ja, irgendwie schon. Das Flugzeug startet bald.
Und es gibt noch etwas anderes, das bald am Horizont erscheint. Also müssen wir das klären. Aber bevor wir darüber sprechen, lass uns beten. Himmlischer Vater, wir sind dankbar, in deinem Dienst zu stehen, und wir bitten dich, unsere Gedanken in dieser Diskussion zu erleuchten und uns zu helfen. Im Namen Jesu, Amen.
Amen. Also, die Feinde der gegenwärtigen Wahrheit haben versucht, die Tür des Heiligen zu öffnen, die Jesus geschlossen hat, und die Tür zum Allerheiligsten zu schließen, die er 1844 geöffnet hat. Nun, Martin, dieses Datum, 1844, das regt die Leute wirklich auf, oder?
Sehr viele Leute, ja.
Sie sagen, wo habt ihr diesen Unsinn von 1844 her? Okay, machen wir es ganz klar. Gibt es eine 2300-Tage-Prophezeiung in der Bibel?
Ja, in Daniel.
Okay. Hat sie einen Anfang?
Ja.
Okay. Vom Erlass zur Wiederherstellung Jerusalems, richtig?
Ja, 457 vor Christus.
Das war 457 vor Christus. Das ist unumstößlich. Um sicherzustellen, dass das unumstößlich ist, sagt er, es gibt einen ersten Abschnitt dieser Prophezeiung. Das wird die 70-Wochen-Prophezeiung genannt. Und sie sagt ganz genau voraus, wann der Messias kommen wird. Und Jesus hat sie bis ins Detail erfüllt. Denn die Prophezeiung bestimmt, dass der Messias im Jahr 27 nach Christus erscheinen wird. Und die Juden sagten, lest diese Prophezeiung nicht, denn ihr werdet den Messias finden und wir wollen nicht, dass ihr ihn findet.
Ja, also liegt ein Fluch darauf.
Richtig, also wir wollen nicht, dass ihr das tut. Und dann würde dieser Messias dem Opfersystem ein Ende setzen, was nur möglich ist, wenn Typus und Antitypus zusammentreffen, wenn Christus, das Lamm Gottes, die Sünden der Welt wegnimmt. Sehr präzise. Also Martin, endet die Prophezeiung mit dem Ende der 70 Wochen oder geht sie bis zum Ende der 2300 weiter?
Ja, diese Prophezeiung ist eine vollständige. Sie muss bis zum Ende der 2300 Jahre gehen.
Also wenn der erste Teil korrekt ist und die Geschichte hat bewiesen, dass er absolut korrekt ist, dann endet sie im Jahr 1844, ob es Ihnen gefällt oder nicht.
Ja, denn es ist keine separate Prophezeiung. Sie kann nicht herausgelöst und getrennt von den 2300 Jahren betrachtet werden.
Das geht nicht. Also endet sie 1844. Was ist so besonders an 1844? Es ist das entscheidendste Jahr in der Geschichte der Menschheit.
Ja.
In diesem Jahr, Martin, begann alles. Die Evolution wurde genau in diesem Jahr in die Welt gesetzt. Schau es dir an. Es steht im Origin of Species in der Einleitung. Im Jahr 1844 habe ich diese Idee aufgestellt. Gott ist nicht der Schöpfer, die Natur ist der Schöpfer.
Deshalb musste der erste Engel hinausgehen.
Dann muss Gott aus der Gesellschaft entfernt werden. Der Kommunismus. 1844 ist das Jahr, in dem Marx und Engels beschließen, den Kommunismus zu starten. Der Ökumenismus beginnt 1844. Die erste ökumenische Gruppe war der Young Men's Christian Association, der YMCA. Und er basiert auf Ökumenismus. 1844. Die Kommunikationssysteme in der Welt, die Eisenbahnsysteme in der Welt, beginnen 1844. Der Spiritualismus, die Gegenmacht, die im Buch der Offenbarung erwähnt wird und sich mit den Kirchen in ihrem Kampf gegen die Wahrheit verbündet, beginnt 1844. Tja, was wollt ihr noch mehr?
In their fight against the truth starts in 1844. What more do you want?
Was wollt ihr mehr? Existenzialismus, Okkultismus, all das beginnt 1844. Die Wissenschaft der Archäologie und das Aufdecken der Wahrheit, die Sinaiticus-Dokumente, alles geschieht 1844. Zwei Ströme von Gottes Wort gehen in die Welt hinaus. Es ist einfach erstaunlich. Und die Leute sagen, was ist das mit 1844?
Und dann reiten sie auf der großen Enttäuschung herum. Das war der beste Tag auf Erden. Denn Jesus ging ins Allerheiligste und begann das Gericht.
Genau. Also 1844 öffnete er das Allerheiligste, wo die Lade ist, die die zwei steinernen Tafeln enthält, auf denen die Gebote mit dem Finger Gottes geschrieben sind. Satan benutzt jetzt jedes Mittel in der Endzeit, um die Wahrheit in euren Gedanken festzusetzen. Nein, natürlich, um die Gedanken von Gottes Volk von der gegenwärtigen Wahrheit abzuhalten und sie ins Wanken zu bringen. Ich sah eine Hülle, die Gott über sein Volk zog, um es in der Zeit der Trübsal zu schützen. Und jede Seele, die sich für die Wahrheit entschieden hatte und reinen Herzens war, sollte mit der Decke des Allmächtigen bedeckt werden. Es ist eine bewusste Entscheidung, die du treffen musst. Also gehen wir das durch. Die Botschaft des ersten Engels ging an alle Kirchen. Dieser Unsinn über die Evolution. Betet Gott an und gebt ihm die Ehre. Die zweite Botschaft trennte die Menschen von denen, die die erste Botschaft ablehnten. Die dritte Botschaft wird von denen verkündet, die die Gebote halten und das Zeugnis haben. Es war ein Wachstumsprozess.
Ja, du hast die erste und die zweite bereits angenommen. Jetzt kannst du die dritte verkünden, weil du dich in diesem Fortschritt befindest.
Und sie sollten getrennt bleiben. Und der vierte Engel warnt diejenigen, die noch in Babylon sind, ihre Verbindungen zu lösen oder die Plagen zu empfangen. Richtig?
Das ist es.
Wenn du das Haus gereinigt hast und es nicht mit Wahrheit füllst, was passiert dann?
7 Dämonen.
Schlimmer als die ersten kommen zurück. Also geht die Botschaft hinaus, Babylon, du bist zu einem Haus von Dämonen geworden, kommt raus. Um die Jahrhundertwende hatte sich das Werk weltweit verbreitet. Im Jahr 1896 schrieb der Sekretär für Auslandsmissionen Folgendes. Da diese strategischen Positionen nun durch die Botschaft in fast allen Teilen der Welt eingenommen sind, kann Gott durch seine unendliche Macht in sehr kurzer Zeit ein großes und mächtiges Werk vollbringen. Er wird sein Werk in Gerechtigkeit verkürzen. Aus diesem kleinen Anfang war aus einer verachteten Gruppe eine weltweite Bewegung geworden. Sie hatte sich in alle Teile der Welt ausgebreitet. Australien, Neuseeland, die gesamte christliche und nichtchristliche Welt. So können wir heute sagen, dass es nur zwei weltweite Kirchen gibt. Und diese stehen einander gegenüber. Es gibt nur zwei. Ihre Unterschiede sind unvereinbar, auch wenn manche meinen, sie seien vereinbar. Sie sind unvereinbar. Punkt.
Ende.
Und die Banner, unter denen sie stehen, sind einander feindlich. Es ist ein Konflikt zwischen Gottes Gesetz und dem Zeugnis und den Geboten der Menschen. Es ist ein Konflikt zwischen Gerechtigkeit durch Glauben und Gerechtigkeit durch Werke. Es ist eine Entscheidung zwischen zwei Siegeln, dem Siegel Gottes und dem Mahlzeichen des Tieres. Und sie bestimmt den ewigen Ausgang des Konflikts. Jeder steht vor dieser Entscheidung und entscheidet sich entweder dafür oder dagegen.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Es ist zwischen Christus und Satan.
Absolut. Es gibt keine andere Wahl. Jesaja Kapitel 8, 16 bis 20. Binde das Zeugnis zusammen, versiegle das Gesetz unter meinen Jüngern. Also, was muss die Versiegelung sein?
Ein Festwerden.
In der Wahrheit. Und es muss das Gesetz sein, das versiegelt wird. Das ist also die Wahrheit. Die 10 Gebote, das Gesetz des Mose und das Zeugnis der Propheten. Das muss die Norm und der Maßstab sein. Das ist dein Glaubensbekenntnis, nichts anderes. Ich will auf den Herrn warten, der sein Angesicht vor dem Haus Jakob verbirgt. Und ich will auf ihn hoffen. Siehe, ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, sind zu Zeichen und Wundern in Israel von dem Herrn der Herrscharen, der auf dem Berg Zion wohnt. Und wenn sie zu euch sagen, befragt die Geisterbeschwörer und Wahrsager, die flüstern und murmeln. Haben wir hier Spiritismus, der hineinkommt?
Oh ja.
Soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Für die Lebenden die Toten? Der Geist führt jetzt. Nun ist das Wort der Maßstab, nach dem der Geist führen wird.
Ja, wenn der Geist, wenn du das Feuer hast und es im Widerspruch zur Bibel steht, dann ist kein Licht darin.
All diese Bewegungen, in denen Menschen umfallen und anfangen zu murmeln und seltsame Dinge auszusprechen, wie die Quäker und all diese Gruppen, die um 1844 herum entstanden sind. Wir müssen aufpassen. Was murmeln sie?
Und wenn jemand zu dir kommt und sagt, er habe eine Botschaft von Gott für dich, musst du sie an der Bibel prüfen.
Ist das im Einklang mit dem, was das Wort sagt? Und dann kommt Vers 20. Wenn sie nicht gemäß dem Gesetz und dem Zeugnis reden, ist kein Licht in ihnen. Und so ist es. Nimm es an oder lass es. Hier ist also ein Volk, das ins Blickfeld kommt, das das Siegel wiederherstellen soll. Versiegelt das Gesetz. Ein Zeichen der Treue zu Gott und zu seinem Gesetz. Es ist die Regierung Gottes, nicht ein falscher König, nicht ein Ahab, nicht eine Isabel, die dir sagt, dass es egal ist, welches Gesetz du hältst. Solange du mein Gesetz hältst und nicht das von Gott.
Genau.
2. Mose 31, Vers 13. Rede auch zu den Kindern Israel und sprich, wahrlich, meine Sabbate sollt ihr halten, denn sie sind ein Zeichen, ein Bund zwischen mir und euch, durch eure Generationen hindurch, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt, und nicht Isabel.
Nein, diese Isabel wird dir sagen, dass Gottes Gnade alles ist, was du brauchst. Und kein Glaube.
Kein Glaube. Es ist ein Zeichen zwischen mir und den Kindern Israel. Und warum? Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, und am 7. Tag ruhte er und erquickte sich. Also, was kommt nach dem 7. Tag? Die Ruhe ist vorbei. Warum wollen Sie eine andere Ruhe am 1. Tag? Geh arbeiten, Isabel. Richtig?
Okay.
Okay, ich habe eigentlich gesagt, ich rege mich nicht auf. Naja, wir werden sehen. Frage, wird das einfach sein?
Nein, ganz sicher nicht.
Also sehen wir uns an, was hier in Sieg der Liebe zu lesen ist. Diejenigen, die ihre ständige Abhängigkeit von Gott nicht erkennen, werden von Versuchungen überwältigt werden. Wir mögen jetzt meinen, dass unsere Füße fest stehen und dass wir niemals erschüttert werden. Wir mögen mit Zuversicht sagen, ich weiß, an wen ich glaube. Nichts kann meinen Glauben an Gott und sein Wort erschüttern. Aber Satan plant, unsere angeborenen und anerzogenen Charaktereigenschaften auszunutzen und unsere Augen für unsere eigenen Bedürfnisse und Mängel zu verblenden. Nur indem wir unsere eigene Schwäche erkennen und fest auf Jesus schauen, können wir sicher gehen. Gibt es irgendeine Rettung in meiner eigenen Kraft, die ich erreichen kann?
Zero. Gar keine.
Keine. Gerechtigkeit kommt durch Glauben. Wenn also Gottes Volk das nicht tut, wenn sie diese Botschaft nicht bringen, werden die Steine schreien, richtig? Martin, die Steine schreien bereits.
Ganz sicher.
Das ist Charlie Kirks Buch auf Seite 203. Hier ist ein Screenshot davon. Das ist das Cover seines Buches. Lass uns lesen, was dort steht, etwas klarer formuliert. Also das steht auf Seite 203. Er zitiert Offenbarung 14, 12. Hier ist das Ausharren der Heiligen, die die Gebote Gottes halten und den Glauben an Jesus bewahren. Haben wir nicht gerade darüber gesprochen?
Ich glaube, mehr als die Hälfte dieses Vortrags haben wir darüber gesprochen.
Also, im letzten Buch der Schrift, und das ist Charlie Kirk, der hier schreibt, werden Gottes Menschen als diejenigen beschrieben, die 2 entscheidende Merkmale tragen. Sie müssen auf Jesus vertrauen, sie glauben an Jesus, und sie halten die Gebote. Er hat es erkannt. Das sind nicht 2 verschiedene Gruppen, sondern ein Volk, das sowohl dem Bund als auch Christus treu ist. Das Sabbatgebot ist das längste und detaillierteste der 10 und das einzige, das Gott ausdrücklich als Schöpfer ausweist. Er klingt hier wie einer der übrigen. Es gibt also Sinn, dass in einem apokalyptischen Zeitalter, das von geistlicher Täuschung und falscher Anbetung geprägt ist, der Sabbat als Zeichen der Treue wieder hervortritt.
Haben wir das nicht in Jesaja 58 gelesen?
Ich bin verblüfft.
Die Steine werden schreien.
Die Steine schreien. Dieser Mann gehört nicht zu den übrigen.
Nein.
Aber er hat es erkannt.
Er hat die Wahrheit erkannt.
Er hat das entscheidende Merkmal erkannt. Wenn er es erkennen konnte, ist es dann möglich, dass jeder es erkennen kann?
Ganz sicher.
Warum bewegt sich dann genau die Organisation, die er gegründet hat, in Richtung Papsttum und Sonntag?
Das erinnert mich an Bileam. Er versuchte, Israel zu verfluchen, aber dann sprach er die Wahrheit. Hatte er dann die Wahl, das anzunehmen, was er sagte?
Ja, die hatte er.
Und er tat es nicht.
Sehr guter Punkt, Martin. Also meine Frage ist, ist das nicht unsere Botschaft?
Auf jeden Fall.
Erkennen andere das da draußen?
Ja, viele.
Sollte die Welt diese Botschaft nicht aus unserem Mund hören?
Auf jeden Fall. Das wäre unser Job.
Haben wir so wenig Glauben an Gott, dass wir uns fürchten und die Besonderheiten unseres Glaubens verbergen?
Ja, wir ändern unseren Namen. Wir wollen nicht erwähnen, dass wir Siebenten-Tags-Adventisten sind.
Ja.
Gott bewahre.
Gott bewahre. Nennen wir uns lieber Gute Werke Kleine Gruppe oder irgendeinen anderen seltsamen Namen, den du dir geben willst. Oder ich mähe deinen Rasentag, was auch immer. Du sollst nicht lachen, Martin. Psalm 124, 1-4. Wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre, so sage Israel, wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre, als Menschen sich gegen uns erhoben, dann hätten sie uns lebendig verschlungen, als ihr Zorn gegen uns entbrannte. Dann hätten die Wasser uns überflutet. Der Strom wäre über unsere Seelen gegangen. Ich kann das bezeugen. Der Widerstand gegen diese Botschaft ist so groß, dass du jederzeit mit einer Kugel rechnen kannst.
Ja.
Da war Charlie Kirk. Er predigte eine Botschaft. Und was bekam er? Eine Kugel.
Ja, das passiert. Ich meine, es steht tatsächlich geschrieben. Johannes der Täufer verlor seinen Kopf.
Richtig.
Deswegen verlor der zweite Elia seinen Kopf.
Okay, aber wir müssen uns nicht schämen, wer wir sind, richtig? Die Kirche mag Babylonier und Ungläubige in sich haben, aber sie bleibt die Kirche Gottes. Manche sagen, dass die Kirche nichts mit der organisierten Gemeinschaft zu tun hat und dass sie sich davon distanzieren können. Nun, ich dachte, es sei die Aufgabe der Engel, die Spreu vom Weizen zu trennen und nicht von irgendeinem Beliebigen, richtig? Der zukünftige Thron Christi wird nicht mehr mit einem vermittelnden Priestertum verbunden sein, nachdem er sich erhebt. Dann wird es keinen Mittler mehr geben. Gegenwärtig sitzt er auf dem Thron des Vaters als Priesterkönig nach der Ordnung Melchisedeks. Aber wenn er sich erhebt, kommt er als Herr der Herren und König der Könige. Und du musst ihn annehmen. Ich sage euch, das stammt aus Selected Messages, meine Brüder, der Herr hat einen organisierten Leib, durch den er wirken wird. Wenn sich jemand von dem organisierten Leib des gebotehaltenden Volkes Gottes trennt, dann beginnt er die Gemeinde mit seinen menschlichen Maßstäben zu beurteilen und Urteile über sie zu fällen. Dann kannst du wissen, dass Gott ihn nicht führt. Er ist auf dem falschen Weg.
Nicht einzelne, voneinander getrennte Teilchen.
Gott hat seine Gemeinde organisiert. Lies einfach das Neue Testament. Sie setzten Älteste ein, sie setzten Diakone ein, sie teilten sie in verschiedene Gruppen und Aufgaben. Es gab verschiedene Gaben in der Gemeinde. Eine davon ist die Gabe der Leitung. Ich habe nicht die Gabe der Leitung. Du hast sie mehr als ich, aber ich habe sie nicht.
Eine, die ich nicht besonders mag.
Nun, das ist dein Problem. Andere Gaben sind die Gabe des Lehrens und all diese Dinge. Es gibt unterschiedliche Dienste in der Gemeinde und sie sind organisiert.
Das ist so wichtig, weil, ja, am Ende wird die Struktur vielleicht nicht mehr so aussehen wie jetzt. Aber das ist Gottes Sache. Du musst es nicht erzwingen oder beschleunigen.
Nein, versuche es nicht zu reparieren, weil du denkst, dass du es besser kannst als Gott und seine Engel. 1. Petrus 5, 1-6. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der ich euch ein Ältester bin und Zeuge der Leiden Christi und auch teilhaftig der Herrlichkeit, die offenbar werden soll. Weidet die Herde Gottes, die bei euch ist, und führt Aufsicht, nicht gezwungen, sondern freiwillig, nicht um schändlichen Gewinnes willen, sondern aus bereitwilligem Herzen. Spricht er hier über Organisationen?
Ja, eindeutig.
Nicht als solche, die über das Erbe Gottes herrschen, sondern als Vorbilder für die Herde. Und wenn der oberste Hirte erscheint, werdet ihr unverwelkliche Kronen der Herrlichkeit empfangen. Also muss es eine gewisse Struktur geben. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Gibt es eine Hierarchie?
Ja.
Alle aber seid einander untertan. Bekleidet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Also gibt es eine Struktur, und du wirst dich in diese Struktur einfügen. Als sich die Gemeinden im Laufe der Zeit entwickelten und einige von ihnen nicht über die Wahrheit hinausgehen wollten, die ihre Gründe erkannt hatten, entstand eine neue Organisation.
Ja.
Eine, die mehr Wahrheit annahm. Und schließlich entwickelten sich verschiedene Denominationen. Und Gott hat nie geleugnet, dass die anderen immer noch Wahrheit predigten. Aber wer sind diejenigen, die mehr gewachsen sind?
Diejenigen, die etwas annehmen.
Nehmen wir zum Beispiel die Baptisten oder die Methodisten oder beide. In der alten Welt wurden sie verspottet. Aber in der neuen Welt sind sie die größten Kirchen, richtig? Also hat Gott sich offensichtlich mit ihnen bewegt. Und dann gab es viele andere, und schließlich sammelte er eine Gruppe, die alles bewahren sollte, was im Laufe der Jahrhunderte entdeckt worden war. Genau so funktioniert es. Und wer die Wahrheit verkündet, die gegenwärtige Wahrheit, mit dem ist Gott in besonderer Weise verbunden, wenn es darum geht, eine Botschaft zu verbreiten.
Und diese kleine, feine Gruppe mit der ganzen Wahrheit, diese Gemeinde, hat eine sehr klare Anforderung, die Gebote zu halten und den Glauben Jesu zu haben. Und es ist leicht, das zu prüfen, wie viele Kirchen sich daran halten.
Genau. Also war die erste Botschaft dazu da, ein Volk auf das Kommen des Herrn vorzubereiten. Sie ging an alle christlichen Denominationen. Die zweite Botschaft trennte diejenigen, die den Ruf angenommen hatten, von denen, die ihn ablehnten. Und die dritte Botschaft soll somit von einem besonderen Volk verkündet werden, das die Gebote hält und das Zeugnis hat. Und sie sind eine organisierte Bewegung mit einem bestimmten Namen, die die besonderen Merkmale wie ein Banner hochhält. Das ist keine Raketenwissenschaft. 2. Chronik 20:20. Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen hinaus in die Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach: Hört mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr festbleiben. Glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Sprach er von Propheten, die zu seiner Zeit prophezeiten?
Ja.
Gegenwärtige Wahrheit.
Ja.
Werden sie also in Konflikt mit der Welt geraten?
Definitiv.
Das ist selbstverständlich. Es ist eine Folge der Botschaft. Es ist unvermeidlich. Wird das Streben nach besseren Beziehungen zu anderen Institutionen durch Ökumene die Situation verbessern?
Nein, definitiv nicht.
Gut, natürlich nicht. Diese Konfrontation ist vom Herrn bestimmt. Wenn einige in Organisationen für Religionsfreiheit versuchen, so etwas zu tun, kämpfen sie gegen Gott. Würdest du dem zustimmen?
Ich stimme zu.
Die Organisation für Religionsfreiheit wurde nicht für Ökumene gegründet, sondern um Verfolgten zu helfen und Literatur bereitzustellen, die erklärt, worum es bei Religionsfreiheit geht. Gott wird zulassen, dass Verfolgung kommt. Und das geschieht, um sein Gesetz hervorzuheben. Und die Verfolgung wird viele dazu bringen, die Dinge im richtigen Licht zu sehen. Die Konfrontation wird also kommen.
Es ist interessant, dass du gesagt hast, dass die Verfolgung tatsächlich Menschen hinzufügen wird. Sie werden es sehen. Wow, das ist die Wahrheit. Ich muss Teil davon sein.
Was werde ich tun? Werde ich auf das hören oder auf jenes? Also lass uns lesen. Große Macht war bei diesen Auserwählten, sagte der Engel. Siehe, meine Aufmerksamkeit wurde auf die Gottlosen oder Ungläubigen gelenkt. Sie waren alle in Aufruhr. Der Eifer und die Kraft des Volkes Gottes hatten sie aufgerüttelt und erzürnt. Verwirrung überall. Ich sah Maßnahmen gegen die Gruppe ergriffen werden, die das Licht und die Kraft Gottes hatte. Die Dunkelheit verdichtete sich um sie, doch sie standen fest, von Gott anerkannt und auf ihn vertrauend. Gibt es hier einen Konflikt?
Definitiv.
Ich sah sie ratlos. Dann hörte ich, wie sie ernstlich zu Gott riefen. Tag und Nacht hörten ihre Rufe nicht auf. Dein Wille, o Gott, geschehe. Wenn ich deinen Namen verherrlichen kann, dann schaffe einen Ausweg für dein Volk. Errette uns von den Heiden um uns herum. Sie haben uns zum Tod bestimmt. Der Konflikt wird kommen. Aber dein Arm kann Rettung bringen. Das sind alle Worte, die mir in den Sinn kommen. Alle schienen ein tiefes Bewusstsein ihrer Unwürdigkeit zu haben und zeigten völlige Unterordnung unter den Willen Gottes. Doch wie Jakob flehte jeder ohne Ausnahme ernstlich und rang um Befreiung. Wir werden in schwierige Situationen kommen. Schon jetzt sagen sie, diese Menschen seien die Unruhestifter Israels. Sie seien keine Christen.
Sie müssen tatsächlich aus der Gesellschaft entfernt werden.
Entfernt sie. Das wäre das kleinere Übel, wie ein Mann sagte. Kurz nachdem sie begonnen hatten, so ernstlich zu rufen, wollten die Engel aus Mitgefühl zu ihrer Rettung eilen. Doch ein großer, gebietender Engel ließ es nicht zu. Er sagte, der Wille Gottes ist noch nicht erfüllt. Sie müssen den Kelch trinken. Sie müssen mit der Taufe getauft werden. Es wird ein Kampf und ein Marsch sein.
Du wirst nicht einfach entrückt werden und all dem entgehen. Wir werden ein Teil davon sein und wir müssen Glauben haben.
Und kein versuchter Kompromiss wird das aufhalten. Psalm 76, Vers 10. Denn der Zorn des Menschen wird dich preisen. Ist das nicht interessant? Den Rest des Zorns wirst du zurückhalten. Es wird Zorn geben. Es wird Wut gegen diejenigen geben, die die Botschaft verkündigen. Aber Gott wird sie zurückhalten.
Ich denke dabei immer an ein Bild, das ich einmal gesehen habe. Ein Mann, der vor Wut schäumte, aus voller Kehle schrie und zitterte und sagte, »Du musst dich wie ein Christ verhalten!« Hat er keinen Spiegel?
Er sollte einen Spiegel haben, ja.
Martin,
dieser Mann, der dort auf dem Hügel stand, mit dem König im Nacken und dieser Frau, die alles mögliche Widerwärtige ausstieß, war er zwischen Hammer und Amboss?
Ja, er musste fliehen.
Hat er die Botschaft gebracht?
Er ist nicht geschwankt, überhaupt nicht.
Hat die Botschaft tatsächlich die Baal-Philosophie zerstört?
Ja, das hat sie. Sie hat alle Propheten getötet, die Baals-Propheten.
War Isabel darüber glücklich?
Oh nein.
Also sagte sie schließlich, ich werde dich töten.
Ja.
Das ist ein Todesurteil, richtig?
Also im geistlichen Sinne, wenn du diese falschen Lehren zerstörst, wirst du Isabel im Nacken haben.
Du wirst Isabel im Nacken haben und die Tochter direkt dahinter, die vor dem König ihre Drehung macht, um sicherzustellen, dass der Beschluss der Mama durchgeht. Und der arme Elia, wessen Kraft wird ihn tragen?
Gottes Kraft.
Wer wird ihn verstecken?
Gott wird es tun.
Gott wird ihn verbergen.
Und er wird dort nach ihm sehen, er wird ihn versorgen.
Gut, Matthäus 24, 45. Wer ist nun der treue und kluge Knecht? Das ist eine gute Frage, oder? Den der Herr über sein Haus gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit Speise gebe. Mit anderen Worten, die echte Nahrung, das wahre Evangelium. Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, dabei findet, dass er so handelt. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Aber, ein sehr großes Wort in der Bibel. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, also gut, Martin, hier haben wir in diesem ersten Teil des Verses eine Gruppe, von der gesagt wird, hier sind Menschen, die die echte Nahrung, die wahre Lehre weitergeben. Und dann gibt es einen bösen Knecht, der in seinem Herzen sagt, mein Herr verzögert sein Kommen.
Ja, also er will herrschen. Mach dir darüber jetzt keine Sorgen.
Ich will nicht, dass Jesus jetzt kommt. Aber was wird er tun, solange Jesus nicht da ist?
Er übernimmt, er herrscht.
Also ist er ein Millennialist. Er ist ein Dominionist. Er will herrschen.
Er tut es im Namen Gottes. Aber wie du immer sagst, Gott, du kannst da oben bleiben. Wir schaffen das schon. Wir haben das im Griff.
Ich setze mir die Krone auf den Kopf und herrsche. Und was tut er dann mit denen, die die Wahrheit gepredigt haben? Er beginnt, seine Mitknechte zu schlagen und mit den Betrunkenen zu essen und zu trinken. Nun, Martin, wer schenkt den Wein falscher Lehre aus?
Diese Frau.
Diese Frau, richtig? Isabel. Sie hat einen goldenen Becher in der Hand und macht die Menschen betrunken. Mit wem gibt er sich also ab?
Mit den falschen Leuten.
Er schickt einen ökumenischen Rat und verbrüdert sich mit Isabel, richtig? Und der Herr dieses Knechtes wird an einem Tag kommen, an dem ihr ihn nicht erwartet. Ist das nicht Sardes? Wenn du nicht umkehrst, werde ich nicht wie ein Dieb in der Nacht kommen? Zu einer Stunde, in der du es nicht erwartest?
Du wirst die Stunde nicht kennen, weil du nicht darauf geachtet hast.
Nein, du baust hier unten dein eigenes kleines Reich auf. Und er wird ihn zerschneiden und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Das ist ein eindrücklicher Vers. Also mussten die Jünger in Jerusalem bleiben und zuerst den Juden predigen, um das Vorurteil zu erkennen und selbst zu fühlen. Einige zu retten und sich selbst von Glaubensbekenntnissen und Traditionen zu lösen, bevor sie in die Welt gesandt wurden, um ein Licht für die Heiden zu sein. Ist das eine faire Aussage?
Auf jeden Fall. Mir gefällt besonders der Teil, wo du sagst, sie mussten selbst erst die Vorurteile in diesem Umfeld kennenlernen. Wenn sie dann zu den anderen gingen, war es nicht mehr so schlimm.
Es war nicht mehr so schlimm. Jesaja 49,6. Es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gemacht, damit du mein Heil bis an die Enden der Erde bringst. Das war die Mission dieses frühen Überrests.
Das war eigentlich die Mission Israels.
Ja, und genauso bei den frühen Adventisten. Auch sie mussten zuerst die frühen Gläubigen festigen, sich von Glaubensbekenntnissen und Traditionen lösen und vorbereitet werden, die Botschaft des dritten Engels zu verkünden. Also gingen sie durch eine schwere Zeit, richtig?
Auf jeden Fall.
Apostelgeschichte 6, 7 bis 15. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger in Jerusalem nahm sehr zu. Und eine große Schar von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Also werden viele herauskommen. Geschieht das heute auch?
Menschen an anderen Orten.
Charlie Kirk beginnt zu rufen, und nicht nur er. Und was geschah dann? Stephanus, voll Glauben und Kraft, tat große Wunder und Zeichen unter dem Volk. Und es erhoben sich einige aus der sogenannten Synagoge der Libertiner, der Kyrenäer und der Alexandriner. Was für eine Gruppe! Und aus Kilikien und Asien stritten sie mit Stephanus. Wird es Streit geben?
Stephanus musste sich dem allen entgegenstellen.
Und sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen. Er sprach aus der Bibel. Dann taten sie was? Wir haben ihn lästerlich reden hören gegen Mose und gegen Gott. Sie wiegelten also das Volk auf. Haben sie nicht gesagt, er spreche gegen ihre Glaubensbekenntnisse? Und sie brachten das Volk, die Ältesten und die Schriftgelehrten gegen ihn auf, fielen über ihn her, ergriffen ihn und führten ihn vor den Rat. Und sie stellten falsche Zeugen auf, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, lästerliche Worte gegen diese heilige Stätte und gegen das Gesetz zu reden. Also natürlich gegen das, wie wir es auslegen. Hat nicht dieser Mann mit dem schönen Bart gesagt, wenn sie nicht an unseren Bekenntnissen festhalten, erkennen wir sie nicht an?
Genau, sie sind keine Christen.
Denn wir haben ihn sagen hören, dass dieser Jesus von Nazareth diesen Ort zerstören und die Bräuche ändern wird, die Mose uns überliefert hat. Und alle, die im Rat saßen, blickten ihn fest an und sahen sein Gesicht wie das Gesicht eines Engels. Und Saulus war mit seiner Tötung einverstanden. Und zu jener Zeit entstand eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und sie wurden alle zerstreut in die Gebiete von Judäa und Samaria, außer den Aposteln. Wird dasselbe wieder geschehen?
Ja, wir werden all dem gegenüberstehen und wahrscheinlich fliehen müssen.
Okay, also nachdem sie den Juden gepredigt hatten, wie in der Apostelgeschichte, aber als die 70 Wochen erfüllt waren, predigten sie den, Heiden. Und die Juden konnten zwar noch bekehrt werden, aber die jüdische Heilszeit als bevorzugte Nation war beendet. Ihr Haus war leer.
Weißt du, das ist interessant. Eigentlich sollten sie immer schon den Heiden predigen.
Ja, nur haben sie es nie getan.
Nie. Und dann musste Jesus kommen, um sie wieder herzustellen. Und trotzdem taten sie es nicht.
Sie taten es immer noch nicht. Sie blieben unter sich. Also musste die Adventbewegung und ihre Gläubigen sich von den Lehren der Unsterblichkeit befreien. Oder?
Ja.
Das ist eine Isabel-Lehre.
Ja.
Sie mussten sich von der Lehre der ewigen Hölle befreien, die Gott zu einem Monster macht. Sie mussten sich von der Lehre der willkürlichen Prädestination befreien. Das ist die calvinistische Sicht. Sie mussten sich von einer freien Gnade und Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit befreien. Sie mussten sich von der Aufhebung des Gesetzes befreien. Das Gesetz gilt nicht mehr, wir müssen es nicht halten. Wenn Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, ist das ein direkter Widerspruch. Und sie mussten die Lehre der Versöhnung verstehen. Sie mussten die Botschaft vom Heiligtum lernen. Sie mussten die zwei Abteilungen des Heiligtums verstehen. Sie mussten ein klares Verständnis von Millennium und der Zeit danach gewinnen, von der Auferstehung, der Verwandlung der Gerechten und der Bestrafung der Gottlosen. All das war in den Glaubensbekenntnissen verzerrt. Alles davon steht in der Schrift und nichts davon in den Bekenntnissen. Denk nur mal drüber nach, was für ein Chaos der Teufel und seine Opfer in die Kirchen gebracht hatten. Unreformierbare Systeme, die aufgegeben werden mussten, weil sie nicht von ihren Irrtümern gereinigt werden konnten. Babylon hatte den Punkt ohne Wiederkehr erreicht. Der antitypische Stephanus war gesteinigt worden. Es gibt keinen Platz für neuen Wein in alten Schläuchen. Es musste eine Erneuerung des Denkens stattfinden. Neuer Wein braucht neue Schläuche. Also mussten all diese Kirchen mit ihren Glaubensbekenntnissen aufgegeben werden. Keines davon war biblisch. Manche davon verzerrten den Charakter Gottes auf schreckliche Weise. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sagt Römer, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also musste es eine Erneuerung geben. Und ihnen wurde gesagt, ihr müsst wieder weissagen vor vielen Völkern. Die Wahrheit muss erneut zu allen Nationen hinausgehen. Aber nur, wenn sie von Irrtümern und Glaubensbekenntnissen gereinigt ist. Süß wie Honig. Es wurde zu einer bitteren Erfahrung, bevor die Prophezeiungen erfüllt werden konnten. Erinnern sich einige von euch an den Schock, als ihr diese Wahrheiten zum ersten Mal aufgenommen habt? Wie hast du dich gefühlt, Martin?
Ja, definitiv.
Als du entdeckt hast, dass die Toten schlafen?
Naja, zuerst schockiert und angewidert und dann Erleichterung.
Okay, was hast du empfunden, als du erkannt hast, dass das Gesetz für dich verbindlich ist?
Ja, da sträubt man sich dagegen.
Was ist, wenn du all diese anderen Wahrheiten in der Bibel entdeckst, die niemand predigt?
Ja.
Was ist mit der Lehre von der Hölle?
Mit allen davon.
Das hat mich zum Atheisten gemacht. Ich war deshalb ein Atheist.
Und jetzt, wo du das erkannt hast, wie hast du dich danach gefühlt?
Gut.
Viel besser.
Also gab es einen Schock und du musstest die Wahrheit erst verarbeiten. Erinnerst du dich an die Sorge um deine Verwandten und deine Brüder? Wie hast du dich gefühlt, als du die Wahrheit entdeckt hast?
Du wolltest es allen erzählen.
Erinnerst du dich an die Dringlichkeit, die du gespürt hast?
Oh ja.
Erinnerst du dich an die Verzweiflung, als deine Bemühungen abgelehnt wurden?
Ja.
Erinnerst du dich? Was ist mit den Lügen und noch mehr Lügen, die du zuvor geglaubt hast? Ich war ein Evolutionist. Lügen. Ich wurde ausgebildet. Ich hatte einen Doktortitel in Lügen. Die Lügen wurden nicht nur von der Kanzel gepredigt, sondern auch als Licht in der wissenschaftlichen Welt in all ihren Bereichen verbreitet. Die Lügen in den Medien, in den Schulen, in den Machtstrukturen. Erinnerst du dich daran, wie du nach Wahrheit im Müllhaufen menschlicher Spekulationen und theologischer Rhetorik gesucht hast?
Ich erinnere mich, wie erleichtert ich war, als ich erkannte, dass es eine reine Bibel gibt und dass es einen Geist der Weissagung gibt, sodass ich keinen verwirrenden Unsinn lesen muss.
Also hattest du Traurigkeit und Freude zugleich, oder?
Ja.
Was für eine seltsame Mischung. Traurigkeit über eine getäuschte Welt und Freude darüber, die Wahrheit gefunden zu haben. Ich musste mein ganzes Leben ändern. Ich musste das verlassen, was ich vorher getan habe, um etwas anderes zu tun.
Ja, und es geht auch mit Spott einher.
Natürlich geht es mit Spott einher. Es geht damit einher, dass man dir ins Gesicht spuckt.
Ja, buchstäblich.
Okay.
1. Korinther 4, 12 bis 13. Und wir arbeiten und mühen uns mit unseren eigenen Händen. Wenn wir beschimpft werden, segnen wir. Wenn wir verfolgt werden, ertragen wir es. Wenn wir verleumdet werden, bitten wir freundlich. Wir sind wie der Abschaum der Welt geworden, wie der Auswurf aller bis heute. Kommt dir das bekannt vor?
Ja, das tut es. Eigentlich habe ich das noch nie so gelesen. Jetzt, wo ich es lese, ergibt es so viel Sinn.
Werden die übrigen also beliebt sein?
Nein, ganz sicher nicht.
Diese Gemeinde ist auf den Felsen gegründet, auf Christus Jesus. Und das Fundament ist daher sehr fest. Sie ist nicht auf Menschen gegründet, nicht einmal auf Petrus, sondern auf ein viel festeres Fundament. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Martin, wenn Jesus Christus vom ersten Satz der Bibel an ein Lügner ist, dann hast du die beiden Lügner vertauscht.
Oh ja.
Dann ist Satan derjenige, der die Wahrheit sagt. Ihr werdet gewiss nicht sterben und ihr seid nicht erschaffen worden, sondern durch Evolution entstanden. Oder Christus ist nicht der Lügner. Einer von beiden lügt. Beide können nicht gleichzeitig die Wahrheit sagen. Im Epheserbrief heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. In ihm wird der ganze Bau zusammengefügt und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Du glaubst jetzt tatsächlich Gott. Das bedeutet, dass die Welt zum Lügner geworden ist.
Das ist so wahr. Und es ist dein Trost. Und deshalb, wenn du das wirklich annimmst, wirst du standhaft bleiben, du wirst in dieser Wahrheit gefestigt sein. Du wirst nicht erschüttert werden.
Wenn du also liest und man dir sagt, vor 430.000 Jahren haben die Menschen dies oder jenes zum ersten Mal getan, dann weißt du, sie lügen.
Ja, aber diesmal empfinde ich Mitleid mit ihnen.
Du empfindest Mitleid mit ihnen. Ich habe fast aufgehört, Mitleid mit ihnen zu empfinden. Aber ich werde es versuchen. Danke für dein gutes Beispiel. Gut, also die Bibel hat verschiedene Bilder für diesen Überrest, für diese Gemeinde. Sie nennt die Gemeinde ein Heer. Sie spricht von einem Heer. Sie spricht von der Waffenrüstung Gottes, von der Ausrüstung. Sie spricht von militärischem System. Christus ist der Hauptmann und er ist auch ein Fürst. Das ist dasselbe, was auch auf Michael angewendet wird. Und er hat ein Schwert. Also gibt es hier ein Heer.
Es ist ein Krieg.
Sie wird auch eine Herde genannt und sie hat einen Hirten. Sie wird auch ein Tempel genannt. Sie wird ein Weinstock genannt. Sie wird ein Körper genannt. Und es gibt viele weitere Bilder. Sie ist ein Garten, sie ist eine Festung, sie ist ein Weinberg, sie ist eine Stadt auf einem Hügel. Sie ist eine Frau, eine reine Frau, keine Isabel-Frau. Sie ist ein Leuchter, eine Quelle des Lebens, eine Familie. In einer Familie ist doch immer alles perfekt, oder?
Nein, aber das ist so ein schönes Bild dafür, wie die Gemeinde ist.
Gut, und dann, sie soll Einheit haben. Wenn sie all diese Bilder trägt, Familie, Herde, Heer, wie wichtig ist dann Einheit?
Eigentlich sehr wichtig, aber schwer zu erreichen.
Kann ein Glied ohne die anderen richtig funktionieren?
Nein.
Wie viele zerstörte Familien gibt es in der Welt wegen der Unwilligkeit, sich selbst zurückzustellen?
Genau, da liegt das Problem. Es ist immer das eigene Ich. Wie heißt es so schön, wenn das Ich, Egoismus und Stolz abgelegt würde, wären alle Probleme in 5 Minuten gelöst.
Genau, nicht 5 Stunden.
Nein.
Und selbst dann gibt es manchmal keine Lösung. Gut, also Johannes sagt uns, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es ist der Wille Gottes, dass Einheit und brüderliche Liebe unter seinem Volk herrschen. Das Gebet Christi kurz vor seiner Kreuzigung war, dass seine Jünger eins seien, so wie er mit dem Vater eins ist, damit die Welt glaubt, dass Gott ihn gesandt hat. Dieses so bewegende und wunderbare Gebet reicht durch die Jahrhunderte bis in unsere Zeit. Denn seine Worte waren: Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Warum gibt es keine Einheit?
Weil sie nicht glauben und sich nicht an die Dinge halten, die Einheit bringen.
Das Zeugnis. Ja,
das ist eines der wichtigsten.
Und das Wort.
Weißt du, ich denke, wir haben es schon oft gesagt, wegen des Wortes wird es immer viel Streit geben.
Ja.
Deshalb hat Gott das Zeugnis gegeben, um es klar und deutlich zu machen.
Und dann wird es sogar noch schlimmer. Denkt nur an Jeremia. Er war nicht sehr beliebt. Sie warfen ihn ins Gefängnis. Sie gaben ihm Brot und Wasser. Sie warfen ihn in eine Zisterne. Er schrieb seine Botschaft auf. Sie verbrannten sie. Er schrieb sie erneut, mit noch mehr Worten. Es wurde für sie noch unerträglicher. Schließlich wusste der letzte König, dass er im Gefängnis war, und besuchte ihn heimlich, um herauszufinden, was der Wille Gottes ist. Hat er das Wort Gottes umgesetzt?
Nein.
Hat er es gehört?
Ja.
Wusste er, dass es der Prophet war?
Ja.
Er ging heimlich zu ihm, oder? Aber er setzte es nicht um. Was war das Ergebnis?
Ich lese es schnell und dann lege ich es wieder weg.
Okay. Also haben wir dasselbe Muster. Was ist passiert? Er verlor seine Söhne und verlor sein Augenlicht. Er wollte geistlich blind sein, also wurde er es auch. Gott will Einheit. Und dieses kleine Wort Einheit kommt in der Bibel nur dreimal vor. Einmal im Alten Testament und zweimal im Neuen. Schauen wir sie uns an. Psalm 133, Vers 1. Siehe, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Epheser 4, Vers 3. Und seid bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und Epheser 4, 13. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum vollkommenen Mann, zum Maß der vollen Größe Christi. Kannst du das glauben? Dieses Wort wird nur dreimal verwendet. Es gibt hier zwei Aspekte. Einheit in der Lehre und Einheit in der Beziehung. Und du kannst das eine nicht ohne das andere haben, sonst endet es im Chaos. Wir müssten einer Meinung sein und dasselbe reden. Wenn also der eine sagt, man dürfe keinen Kompromiss mit Babylon eingehen und der andere sagt, man müsse einen Kompromiss eingehen, sind wir dann in Einheit?
Ganz sicher nicht.
Also, was muss geschehen, damit Einheit entsteht?
Man muss übereinstimmen, in der Wahrheit.
Entweder änderst du deine Meinung und kommst in Übereinstimmung mit der Wahrheit, oder du wirst ausgesiebt, sodass am Ende nur eine Gruppe übrig bleibt, oder? Jesaja 52, 8. Deine Wächter erheben ihre Stimme, gemeinsam jubeln sie, denn sie sehen es mit eigenen Augen, wenn der Herr Zion wiederherstellt. Also ganz am Ende, wenn der Herr sein Volk gesiebt hat, müssen sie einer Meinung sein. 1. Korinther 1, 10. Ich ermahne euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet. Tun wir das?
Noch nicht.
Und dass keine Spaltung unter euch sein. Ist das schon erreicht?
Nein.
Sondern dass ihr vollkommen zusammengefügt seid, in derselben Gesinnung und in demselben Urteil. Ich weiß nicht, das ist schwierig.
Manchmal scheint es unmöglich, dass das passiert. Aber wir haben Glauben.
Nicht weniger als fünfmal. Warum fünfmal, frage ich mich. Wird dieser Ausdruck verwendet, dass sie alle eins seien? Fünf ist die Zahl des Menschen. Im Gebet unseres Herrn in Johannes 17 verwendet er das fünfmal. Alles in der Bibel hat Gewicht, oder?
Ja.
Also Einheit und Vielfalt, unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Rollen. Ja, es gibt Ordnung und Organisation, aber nicht auf Kosten der Freiheit in Christus. Keiner ist weniger wichtig als der andere. Wie könnten wir uns da voneinander trennen? Keine Position gibt jemandem das Recht, über andere zu herrschen. Und es gibt keine königliche Macht in der Gemeinde außer in Christus. Denn nur dort kann diese Macht sicher anvertraut und ausgeübt werden. Würdest du dieser Aussage zustimmen?
Ja, zu 100%. Es gibt keinen anderen Ort, wo das sicher möglich ist.
Okay, und doch ist das ein Rezept für Spaltung, oder?
Ja.
Die Beziehung zu Christus darf nicht leichtfertig aufgegeben werden, lesen wir in Testimonies Band 4. Doch wenn der Weg einiger bekennender Nachfolger Christi gekreuzt wird oder ihre Stimme nicht den Einfluss hat, den sie meinen zu verdienen, dann drohen sie, die Gemeinde zu verlassen.
Oh, ich frage mich, ob das schon einmal passiert ist.
Das kann ich mir kaum vorstellen, Martin. Es stimmt, wenn sie die Gemeinde verlassen, sind sie selbst die größten Leidtragenden, denn indem sie sich außerhalb ihres Einflussbereichs stellen, setzen sie sich der vollen Versuchung der Welt aus. Also, es ist immer noch sicherer hier drinnen als dort draußen. Lass uns einen Moment darüber nachdenken. Das stammt aus frühen Schriften. All diese Gaben wurden zur Vollendung der Heiligen gegeben, in Einheit, Erkenntnis und Geist. Unter ihrem Einfluss genoss die frühe Gemeinde eine Zeit lang diese Einheit. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und es scheint eine natürliche Folge dieses Zustands der Einheit zu sein, dass die Apostel mit großer Kraft Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ablegten und große Gnade auf ihnen war. Wie wünschenswert wäre ein solcher Zustand heute? Aber der Abfall mit seinem spaltenden und zerstörerischen Einfluss hat die Schönheit der reinen Gemeinde verdorben und sie in Sackkleidung gehüllt. Spaltung und Unordnung sind die Folge gewesen. Noch nie gab es eine so große Vielfalt an Glaubensrichtungen im Christentum wie heute. Wenn die Gaben notwendig waren, um die Einheit der frühen Gemeinde zu bewahren, wie viel mehr sind sie nötig, um heute wieder Einheit herzustellen? Das sagen wir schon seit sehr langer Zeit.
Von Anfang an. So bekommt man Einheit. Die einzige Voraussetzung ist, dass die Einheit um das Zeugnis herum entsteht.
Und das ist der Plan Gottes, die Einheit der Gemeinde in den letzten Tagen wiederherzustellen. Das wird in den Prophezeiungen deutlich gezeigt. Uns wird versichert, dass die Wächter einer Meinung sein werden, wenn der Herr Zion wiederherstellt. Wir haben den Vers gerade gelesen. Auch, dass in der Endzeit die Verständigen verstehen werden. Wenn sich das erfüllt, wird es Einheit im Glauben unter allen geben, die Gott als Weise ansieht. Denn diejenigen, die wirklich Erkenntnis finden, müssen notwendigerweise auch zu denselben Ergebnissen kommen. Ich liebe das.
Ja, auf jeden Fall.
Und was bewirkt diese Einheit? Die Gaben, die genau zu diesem Zweck gegeben wurden. Und welche Gaben? Die Gabe der Weissagung. Lese ich das richtig, wenn ich sage, wer die Gabe der Weissagung vernachlässigt, wird niemals Einheit haben?
100%. Was ist mit all den Zeiten, in denen Israel die Gabe der Weissagung hatte? Sie haben sie ignoriert.
Glaubt den Propheten und ihr werdet Bestand haben. Glaubt ihnen nicht und ihr werdet in alle Richtungen zerstreut werden.
Weißt du, das ist interessant. Selbst wenn du zu den Zeugnissen gehst, wirst du wieder zu den Geboten zurückgeführt.
Natürlich.
Genau, dahin führt es dich zurück.
Und zur Bibel.
Und zum Sabbat.
Also Martin, der einigende Faktor bei den übrigen wird das Zeugnis sein, der Geist der Weissagung. Und ob es uns gefällt oder nicht, das ist der entscheidende Punkt. Und die Spaltung und das Sieben werden auf dieser Grundlage geschehen. Das Zeugnis wird die Sichtung auslösen. Die Tatsache, dass es jetzt noch keine vollkommene Einheit gibt, macht diese Gemeinde nicht ungültig.
Nein, überhaupt nicht.
Denn die Wahrheiten sind innerhalb ihrer Grenzen. Die Wege sind wiederhergestellt worden. Aber Einheit kann nur erreicht werden durch Unterordnung unter die Zeugnisse.
Amen.
Lass uns beten. Himmlischer Vater, da ist ein dritter Elia. Diese Botschaft ist hinausgetragen worden. Die Konfrontation zwischen Königen und Isabellen und ihren Töchtern ist verkündet worden. Und es wird in einem lauten Ruf gipfeln. Und diejenigen, die ihn verkünden, die 144.000, sie werden Einheit haben.
They will have unity, because they have,
weil sie sich den Gaben Gottes untergeordnet haben, die genau zu diesem Zweck gegeben wurden. Hilf uns, das zu verstehen und es in unserem Leben umzusetzen. Im Namen Jesu bete ich. Amen.
Amen.